Hat so ein bisschen was von Schule. Guten Morgen. Nein. Schön, dass du da bist. Wir finden uns in der Predigtserie über den Jakobusbrief. Und der Jakobusbrief ist ein sehr praktischer Brief in der Bibel. Und ich mag das, wenn Dinge so praktisch sind. Da muss man nicht viel Theologie betreiben, man muss nicht irgendwie 5, 6 andere Bücher noch über die Auslegung dazu lesen, sondern Jakobus spricht sehr deutlich in Bildern, die man sehr gut verstehen kann. Und haut so ein Thema nach dem anderen raus und es ist so richtig angenehm und einfach, das Ding zu lesen und zu verstehen, was Jakobus uns mitgeben möchte für unser Leben. Jakobus war der Bruder von Jesus und wahrscheinlich war er auch Zimmermann, weil der Vater war Zimmermann, das war damals so, also so ein richtiger Pragmatiker. Und die letzten Sonntage haben wir über verschiedene Sachen gesprochen. Einmal haben wir darüber gesprochen, wie wir umgehen können in Zeiten der Prüfung, wo es mal nicht so gut läuft, wo es mal anstrengend, herausfordernd ist, wo man sich fragt, Gott, wo bist du eigentlich? Was soll das hier? Wir haben darüber gesprochen, dass Glaube und Taten zusammengehören, dass dein Glaube alleine ausreicht, total, aber dass aus deinem Glauben automatisch Taten fließen sollen und Taten fließen werden. Und wir haben letzten Sonntag über die Macht der Worte gesprochen, dass das, was du sagst, Auswirkungen hat auf dein Leben und auf deine Zukunft. Und ich möchte heute mal das 4. Kapitel überspringen, einfach weil die Predigtserie jetzt heute leider endet. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ihr alle Oh sagen könnt. Aber hey, ihr könnt das 4. Kapitel könnt ihr zu Hause lesen, ihr könnt es euch anhören, wenn ihr eine Hörbibel habt. Ansonsten holt euch auf euer Handy, auf euer Tablet, was auch immer. Es gibt Möglichkeiten, sich das auch vorlesen zu lassen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Heute möchte ich direkt in das 5. Kapitel einsteigen. Und das ist so die Zielgerade dieses Buches. Also das, was Jakobus unbedingt noch sagen will. So dieses, hey, das darf auf gar keinen Fall fehlen. 4 Kapitel hätten auch gereicht, aber das 5., das muss ich unbedingt noch loswerden. Das darf auf gar keinen Fall fehlen. Das müsst ihr gehört haben. Ah, schon neugierig? Ja, okay. Aber hier legt ihr nochmal. Ich meine, er ist schon seinen ganzen Brief über, ist er schon sehr klar in dem, was er sagt. Und er lässt da wenig Spielraum an Interpretation, sondern er ist sehr, sehr deutlich in seinen Worten, die er zu uns spricht. Aber im 5. Kapitel schlägt er nochmal so einen ganz anderen Ton an. Der haut nochmal so richtig einen raus und legt nochmal eine Schippe obendrauf. Und er benutzt auch keine liebevolle, einleitende Floskel mehr, wie er das in den vorhergehenden Kapiteln gemacht hat, mit liebe Brüder oder liebe Gemeinde, was ich euch noch mitteilen möchte und ich bin so dankbar für euch oder so, sondern er haut direkt einen raus. Jakobus 5, Vers 1. Und nun zu euch, ihr Reichen. Weint und klagt wegen all des Unheils, das über euch hereinbrechen wird. Hey, was für ein Ton, oder? Der Tag kommt, an dem euer Reichtum verrotten wird. Motten werden eure Kleider zerfressen haben und euer Gold und Silber wird von Rost überzogen sein. Und dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen und wird euch zugrunde richten, als wäre er ein Feuer, das euer Fleisch verzehrt. Denn ihr habt Reichtümer angehäuft und das, obwohl ihr am Ende der Zeit lebt. Schlimmer noch, den Arbeitern, die eure Felder bestellt haben, habt ihr den Lohn vorenthalten. Ein Unrecht, das zum Himmel schreit. Die Hilferufe derer, die eure Ernte erbrachten, sind dem Herrn, dem allmächtigen Gott, zu Ohren gekommen. Ihr habt hier auf der Erde ein Leben im Luxus geführt und habt euch dem Vergnügen hingegeben. Ihr habt euch alles gegönnt, was euer Herz begehrt und habt euch damit höchstpersönlich für den bevorstehenden Schlachttag gemästet, den Tag des Gerichts. Ihr habt Unschuldige verurteilt und getötet, Menschen, die sich nicht gegen euch zur Wehr setzen konnten. Das ist doch mal ein ganz anderer Ton, den er hier anschlägt, oder? Das sind so keine schönen Worte. Das ist was man so nicht unbedingt als Kuschel-Evangelium bezeichnen würde, sondern Jakobus haut hier ziemlich deutlich einen raus. Und was kann es sonst sein, als dieses wichtige Thema Geld und Finanzen und Reichtum und wie wir damit umgehen können? Man sagt ja, um Geld hört die Freundschaft auf oder über Geld spricht man nicht, man hat es. Aber Jakobus spricht sehr deutlich über Geld und Reichtum und es ist ihm wichtig, dass wir verstehen, wie viel Geld und Reichtum mit unserem Leben im Hier und Jetzt, aber auch in der Ewigkeit zu tun hat. Mit unserem Herzen in der Ewigkeit. Und er spricht uns direkt an und wie leicht könntest du und könnte ich jetzt aussteigen beim ersten Vers? Und nun zu euch, ihr Reichen. Ja gut, da bin ich schon mal nicht gemein. Ja, aber reich bin ich ja nicht. Also, denke ich. Oder würde jemand von euch sagen, ja Mensch, ich bin reich, mir haut, also ich habe so richtig dicke. Habe ich noch nie von jemandem gehört. Du lehnst dich zurück und du denkst dir, okay, bis heute war es ganz gut, aber jetzt, das 5. Kapitel, ist nichts mehr für mich. Ich bin nicht reich. Aber ich will dir sagen, doch, wir sind reich. Auf die reichsten 10% der Welt entfallen 85% des gesamten Vermögens dieser Welt. Also 10% der Weltbevölkerung besitzen 85% von dem gesamten Vermögen dieser Welt. Und soll ich was verraten? Wir gehören zu diesen 10%. Uns geht's gut. Wenn du mehr als 2 Paar Schuhe hast in deinem Schrank, bist du nicht arm. Sagen Studien. Wenn du Fahrrad hast, wenn du Fahrrad fahren kannst, dann gehörst du schon zu den privilegiertesten Menschen dieser Welt. Die meisten Leute, ich habe sogar eine Prozentzahl, 80% der Weltbevölkerung leben mit weniger als 10 US-Dollar am Tag. Das ist nicht viel. Das heißt, wenn du 2 Paar Schuhe hast, wenn du ein Fahrrad hast, wenn du Fahrrad fahren kannst, wenn du in der Lage warst, heute Morgen hier aufzustehen, weil dein Wecker geklingelt hat, weil du Klamotten hast zum Anziehen, weil du heute Mittag weißt, was du essen wirst. Hey, du bist reich. Es geht dir gut. Wir haben so viele Möglichkeiten. Wir sind so gesegnet als Nation und als Volk. Und ich bin echt dankbar dafür. Aber mit dem Wohlstand kommt auch die Verantwortung. Die Frage ist, was für eine Einstellung haben wir, was für eine Einstellung hast du, habe ich? Wie gehen wir damit um? Wozu ist denn dieser Reichtum, dieser Wohlstand, das, was wir haben von Gott, wozu hat er uns das gegeben? Hast du dir jeweils die Frage gestellt? Die Frage ist, was für ein Lebensstil wünscht sich Gott von dir und von mir? Den es uns gut geht. Und die Antwort ist, Gott wünscht sich einen gebenden Lebensstil. Und deswegen ist der Titel heute Geben statt Nehmen. Wir wollen uns mal ein paar Haltungen anschauen von einem gebenden Lebensstil, die uns Jakobus so mitgibt in dem Abschnitt, den ich gerade gelesen habe. Und der erste Punkt ist, nicht gierig horten, sondern weise verwalten. Und Jakobus nutzt hier immer diese schönen Bilder, mit denen man auch gut was anfangen kann, finde ich zumindest. Er spricht hier von den schönen Kleidern, die von Motten zerfressen werden. Er spricht von dem wertvollen Metallen, die verrosten werden. Und dann dieser Satz in Vers 3. Und ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen der Welt. Und dagegen steht Jakobus auf. Dagegen richtet sich sein Ärger, den man dann schon fast so raushören kann, wenn man das liest. Gegen das Horten, gegen das Sammeln, gegen das Draufpacken, was man nur noch irgendwie finden kann, obwohl man es gar nicht braucht. Ich habe euch mal das Bild mitgebracht von Dagobert Duck. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dieses Bad in seinem Geldtresor. Ich fand das als Kind immer total spannend, diese Bücher zu lesen. Und ich habe mich immer gefragt, wie cool muss das sein, so einen riesengroßen Raum mit lauter Münzen zu haben und reinzuspringen. Jetzt, wenn man ein bisschen älter ist und drüber nachdenkt, irgendwie auch ein bisschen eklig, weil Geld ist eklig, so mit lauter Keim belastet und so weiter. Aber Dagobert Duck, er badet in seinem Geldtresor, er hortet das Geld, er ist so ein richtiger Geizkragen. Geld horten hat aber schwerwiegende Folgen. Was sind die Folgen? Es ist unglaublich anstrengend. Du musst das Ganze irgendwie verwalten. Du musst es ordnen, du musst dich darum kümmern. Das frisst Zeit. Zu viel Zeug frisst zu viel Zeit. Geh mal weg vom Geld, von dem, was du sonst noch so hast, deine Schränke, deine Kisten, dein Dachboden, dein Keller, deine Garage. Aus allen Ritzen platzt da irgendwas raus. Weil vollgepackt bis oben hin, wenn du nicht gerade ausgemistet hast. Und das ist sehr gut auszumisten. Wir haben Kisten und Schränke voll mit Zeug, wovon wir vielleicht gar nicht mehr wissen, dass wir sie haben. Ich finde es immer wieder spannend, wenn man umzieht. Und wir sind in letzter Zeit oder in den letzten Jahren hin und wieder mal umgezogen. Man findet immer irgendeine Kiste, die man genau da reingestellt hat, als man eingezogen ist, und man hat sie die ganze Zeit nicht angerührt oder rausgeholt. Und man weiß noch nicht mal, was drin ist. Wenn man es aufmacht, ist das wie Weihnachten. Und man denkt sich so, hey cool, das habe ich auch noch. Ich wusste es gar nicht mehr. Das ist immer der Moment, wo man es getrost wegschmeißen kann. Oder verschenken oder woanders hingeben. Zu viel Zeug frisst deinen Platz, raubt dir Zeit, raubt dir Platz. Es raubt auch unser Geld, weil es ist Wertverlust. Wie viel Zeit verbringen wir täglich mit dem Gedanken oder mit Taten über unseren Besitz? Wo kaufen wir ein? Was kaufen wir ein? Was ist die neueste Mode? Wo legen wir unser Geld an? Was machen wir in Sachen Altersvorsorge? All diese Sachen. Es ist einfach anstrengend und es frisst Zeit. Eine andere Folge von Horten ist Vergänglichkeit. Dein ganzer Besitz, alles, was du hast, ist nicht für die Ewigkeit gedacht, sondern es ist vergänglich. Du kannst es nicht mitnehmen. Eine Geschichte dazu, die ich gehört habe, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber ich fand sie ganz lustig. Ein Mann, der so richtig reich ist, so Dagobert Duck reich. Und er geht zum Arzt, hat dort einen Termin, weil irgendwie geht es ihm nicht so gut. Und der Arzt diagnostiziert ihm eine schwere Krankheit und sagt, du wirst nicht mehr lange leben. Und er geht nach Hause und sagt seiner Frau, und natürlich erstmal, ihr könnt es euch vorstellen, Tränen brechen aus und irgendwie Kopflosigkeit und alles ganz furchtbar, alles ganz schlimm. Und er sagt, aber ich habe einen einzigen Wunsch, liebe Frau. Wenn ich sterbe, möchte ich mit meinem gesamten Besitz, mit meinem ganzen Geld begraben werden. Und die Frau denkt sich, ja super, ich habe die ganzen Jahre zurückstecken müssen. Ich durfte nicht mal irgendwie mir eine Bluse kaufen gehen. Und ich durfte auch nicht irgendwie mal bei Edeka was Besonderes kaufen, sondern ich musste immer gucken, dass ich mir Discounter kaufe und in Lumpen rumrenne. Ich übertreibe gerade ein bisschen. Und jetzt willst du noch nicht mal irgendwie mir was hinterlassen. So richtiger Geizkragen, der Typ. Und es kam, wie es kommen musste. Er starb. Und bei der Beerdigung, alle sind da. Die Frau sitzt in der ersten Reihe mit so einem kleinen Kästchen auf dem Schoß. Und alle fragen sich schon, hey, was ist mit dem Kästchen? So. Und nach gehen alle nach vorne, verabschieden sich. Sie geht nach vorne an den offenen Sarg, lässt das Leben nochmal so Revue passieren, legt dieses Kästchen rein und geht weg. Später auf der Feier, alle tuscheln schon und reden darüber, hey, was war in diesem Kästchen drin? Ein paar haben es vielleicht mitbekommen, dass er sehr geizig war und dass er unbedingt wollte, mit seinem ganzen Besitz, seinem ganzen Reichtum beerdigt zu werden. Und dann fragten einfach Leute sie und sagten, hey, was hast du in diese Kiste gepackt? Und sie sagte, ich habe ihm einen Scheck ausgestellt. Wer ihn einlösen kann, kann er es ausgeben. Sie hat es verstanden. Sie hat gesagt, hey, das, was er gehortet, was er an Gierigkeit, an Besitz, an Reichtum, an Wert gesammelt hat in seinem Leben, das kann er nicht mitnehmen. Und wenn er es mitnehmen kann, er kann den Scheck einlösen und dann wird sie ja merken, dass da noch was ist. Es ist vergänglich und dein Besitz ist nicht für die Ewigkeit. Und dieses Horten oder die Gier, es führt auch oft zu einer Angst. Angst, es verlieren zu können. Angst irgendwo, jemand könnte dich bestehlen, jemand könnte, was auch immer, es könnte einen riesen Wertverlust geben, wenn du irgendwie spekulierst in der Aktie, keine Ahnung. Und das wiederum führt zu Einsamkeit und zu Rückzug. Du ziehst dich zurück. Lukas 12, Vers 15 heißt es, dann wandte er sich an alle und sagte, Jesus spricht dir, nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Hey, wie viel du auf deinem Konto hast, wie viel du besitzt, ob du ein Haus, eine Wohnung, ob du ein Auto oder ein Fahrrad, ob du zu Fuß oder mit der Bahn unterwegs bist, ob du was auch immer hast, das sagt nichts über deinen Wert aus. Und es sagt nichts darüber aus, ob du Wohlstand hast oder nicht. Das Gegenteil von gierig horten ist weise verwalten. Die Bibel spricht davon, dass wir Dinge weise verwalten sollen. Das bedeutet, manchmal auch auszumisten. Und es tut gut, hin und wieder mal die Kleiderschränke durchzugucken, hin und wieder mal auf diesen Dachboden zu steigen oder den Weg in den Keller zu wählen oder doch mal das Garagentor aufzumachen und reinzugucken und einfach mal rauszuschmeißen, was dort nicht sein muss. Die Sache ist aber, wie sieht es mit deinem Herzen aus? Weil allein das Rausschmeißen bringt nicht so viel, wenn du danach wieder anfängst, alles reinzuhorten und du denkst, hey cool, ich habe wieder Platz, ich kann wieder mehr sammeln. Wie sieht es mit deinem Herzen aus? Ist dort Gier, ist dort Habgier? Oder können wir zufrieden sein mit dem, was wir haben? Und damit du das nicht falsch verstehst, Besitz an sich ist nicht schlimm. Und Gott hat damit auch überhaupt kein Problem, wenn du reich bist oder wenn du besser konstituiert bist. Gott feiert das sogar, weil er hat es dir gegeben. Gott hat kein Problem mit Besitz und mit Wohlstand, auf gar keinen Fall. Es wird nur dann ein Problem, wenn unser Besitz uns besitzt. Gott hat kein Problem mit Besitz und Wohlstand, es wird nur dann ein Problem, wenn dein Besitz dich besitzt. Deswegen sollen wir nicht horten, sondern weise verwalten. Wir sollen gut umgehen mit dem, was wir haben. Und das führt uns zu einer zweiten Haltung, die Jakobus beschreibt. Nicht betrügerisch nehmen, sondern ehrlich geben. Vers 4 und 6. Ein Unrecht, das zum Himmel schreit. Die Hilferufer derer, die eure Ernte einbrachten, sind dem Herrn, dem allmächtigen Gott, zu Ohren gekommen. Das ist so, oh oh, Gott hat's gehört. Vers 6. Ihr habt Unschuldige verurteilt und getötet, Menschen, die sich nicht gegen euch zur Wehr setzen konnten. Geldgier kann uns zu so einem unmenschlichen Verhalten führen. Ich gehe davon aus, niemand von uns hat jemanden umgebracht oder hat irgendwie sich unschuldigen Menschen versündigt, weil sie sich nicht zur Wehr setzen konnten oder so. Aber Menschen machen Dinge, die komplett daneben sind, weil sie gierig sind, weil sie noch mehr haben wollen, weil sie immer auf ihren Vorteil bedacht sind. Wir nehmen uns das, was uns nicht zusteht. Der Mensch an sich ist egoistisch. Wir leben in so einer Ellenbogengesellschaft. Und auch hier ist es wichtig, dass wir uns alle auch angesprochen fühlen. Wo können wir unserer Verantwortung bewusst werden? Wo können wir unsere Verantwortung als denen, denen es gut geht, bewusst werden und können einen Unterschied machen? Uns gegen die Ausbeutung des Planeten oder anderer Länder stellen. Und keine Sorge, ich werde jetzt hier keine Rede für Fridays for Future halten oder so, aber der Gedanke ist richtig. Wo kannst du einen Unterschied machen im Kleinen? Vielleicht mal die Plastiktüte gegen eine Papiertüte tauschen oder einen Stoffbeutel kaufen. Oder gehst du zum Metzger um die Ecke oder holst du das günstigste vom günstigsten Billigfleisch bei Aldi für unter 2 Euro den Kilo oder so. Die Frage ist, wo können wir Dinge unterstützen, die in die richtige Richtung gehen? Wo können wir Dinge unterstützen? Wo können wir Dinge handhaben und tun? Weil, hey, wir haben es, um richtig mit den Dingen umzugehen, um richtig zu verwalten, gut damit umzugehen. Und Jakobus ruft uns auf, dass wir unser Herz ehrlich prüfen, unsere Motive ehrlich prüfen. Wie sieht es innerlich bei dir aus? Wie sieht es innerlich bei uns aus? Weil geben ist seliger statt nehmen, sagt die Bibel. Und der dritte Punkt, nicht egoistisch ausgeben, sondern großzügig austeilen. Vers 5, ihr habt hier auf der Erde ein Leben im Luxus geführt. Ihr habt euch dem Vergnügen hingegeben, ihr habt euch alles gegönnt, was euer Herz begehrt und habt euch damit höchstpersönlich für den bevorstehenden Schlachttag gemästet, den Tag des Gerichts. Wie oft ist es so, dass wir uns jeden Wunsch erfüllen wollen und am besten gleich? Nicht warten wollen, sondern instant, jetzt sofort, Fast Food, es muss ganz schnell gehen, ich habe jetzt Lust darauf, also muss ich es jetzt doch haben. Ich, mich, meiner, mir, der Herr segne uns 4. Ja, und Gott segnet. Und wenn du gesegnet bist, sei dankbar dafür. Aber nicht jeder Segen ist für dich bestimmt. Nicht jeder Segen, den Gott dir gibt, ist nur allein für dich bestimmt, sondern die Frage ist, Gott, du hast mich gesegnet, wie kann ich andere segnen? Gott, du hast mir einen Segen gegeben, einen finanziellen Segen, einen materiellen Segen. Wie kann ich das für andere einsetzen, damit sie auch gesegnet sind von dem, was du mir gegeben hast? Was ist für mich und wo soll ich großzügig austeilen? Und ich finde es so faszinierend, auch gerade wenn man jetzt nochmal den Schwenk macht zu Finanzen. Es gibt viele Personen, viele Menschen, die echt inspirierend in dem Bereich sind, die echt Vorbilder sein können. Eine Person fällt mir gerade einfach ein, der eine oder andere kennt sie vielleicht, Rick Warren heißt der gute Mann, ein amerikanischer Pastor. Er ist sehr, sehr reich geworden mit seinen Büchern 40 Tage Leben mit Vision und dann gibt es noch 40 Tage Lieben mit Vision und 40 Tage weiß ich nicht mit Vision. Er hat haufenweise Bücher geschrieben und es ist auf der Bestsellerliste der Bücher immer weiter nach oben geschossen und hat richtig, richtig Asche damit gemacht. Und er wurde mal interviewt, weil er ist nebenbei jetzt noch ehrenamtlich Pastor einer großen Kirche, einer großen Gemeinde in den Staaten mit mehreren tausend Leuten. Und die Amis, die sind so ein bisschen anders drauf als wir, weil die Amis, die haben kein Problem, über Geld zu reden. Wir haben ein Problem darüber, über Geld zu reden. Und er wurde gefragt, hey, wie handhabst du das mit deinem Zehnten geben? Wie handhabst du das mit deinen Finanzen? Ich meine, dir geht's ja jetzt offensichtlich gut, weil so Bücherlizenzen schmeißen auch ein bisschen Geld ab. Und er hat gesagt, früher habe ich 10% meines Einkommens gegeben und habe von 90% gelebt. Heute gebe ich 90% meines Einkommens und lebe von 10% und es geht mir genauso gut wie vorher. Das finde ich inspirierend. Nicht, dass wir das alle jetzt sofort machen müssen oder sofort tun müssen, darum geht es mir nicht. Aber diese Herzenshaltung dahinter, Nicht zu sagen, ich brauche Kohle satt, damit ich nicht mehr weiß, wohin damit, sondern hey, Gott hat mir einen Segen gegeben und wie kann ich das, was ich von Gott bekommen habe, einsetzen, damit andere Menschen einen Segen haben. Sprüche 11, Vers 24. Manche sind freigebig und werden dabei immer reicher. Andere sind geizig und werden dabei immer ärmer. Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen hilft, dem wird geholfen. Eigentlich wissen wir das. Eigentlich ist es nichts Neues. Und trotzdem sind wir schnell dabei, uns jeden Wunsch zu erfüllen und für uns zu sorgen. Wissenschaftliche Studien belegen genau das, was die Bibel hier sagt. Also ich finde es immer wieder spannend, wenn Wissenschaft das belegt, was die Bibel sagt. Offensichtlich scheint Gott doch recht zu haben. Dass mehr Geld nicht automatisch zu mehr Glück führt. Mehr Wohlstand, mehr Reichtum führt nicht dazu, dass du glücklicher bist. Führt nicht dazu, dass es dir besser geht. Sondern die Studie geht weiter und sie besagt, dass Menschen glücklicher sind, wenn sie mit ihrem Geld, was sie bekommen haben, anderen helfen. Das führt zum Glück. Was für eine konträre Sicht auf unsere Gesellschaft, oder? Was für ein Paralleluniversum, was hier aufgebaut wird. Geben ist seliger statt nehmen. Dort liegt ein Segen drauf. Wir sind geschaffen, um zu geben. Ein gebender Lebensstil, das bringt die größte Erfüllung in unserem Leben. Und so führt Jakobus hier verschiedene Haltungen vor Augen. Drei Stück. Erstens nicht gierig horten, sondern weise verwalten. Zweitens nicht betrügerisch nehmen, sondern ehrlich geben. Drittens nicht egoistisch ausgeben, sondern großzügig austeilen. Und jetzt ist die Frage, wie leben wir das denn konkret? Wie kann das denn funktionieren? Was können wir denn jetzt nun tun? Ja, geben statt nehmen, okay, das kriegen wir irgendwie hin. Aber was bedeutet das konkret in deinem und in meinem Leben? Was bedeutet das konkret? Wo können wir hier so ein paar Tipps von Jakobus noch rausgreifen? Und das Kapitel ist hier nicht zu Ende, sondern Jakobus spricht weiter. Ab Vers 7. Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern. Ihr merkt, der Ton verändert sich hier. Er hat jetzt einmal hat er einen rausgehauen, das war ihm irgendwie wichtig, da war Emotion dabei. Und jetzt merkt er, okay, jetzt habe ich sie abgeholt, ja, jetzt kann ich wieder liebevoller werden. Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis die Herbsttage und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben. Denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. Geschwister, wenn es darum geht, im Leiden Geduld zu beweisen, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat. Denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voller Mitgefühl. Was sind Taten eines gebenden Lebensstils? Das erste ist, hab Geduld. Wie oft steht hier in dem Text Geduld? Ich weiß nicht, ob du mitgezählt hast oder ob es dir aufgefallen ist, aber hier ist immer wieder Geduld, Geduld, Geduld. Ganz oft sagt Jakobus, hab Geduld. Ein gebender Lebensstil bedeutet, hab Geduld und gib weiter. Auch wenn du keine schnellen Erfolge siehst, auch wenn nicht sofort, hier, ich habe was gegeben und zack, hier kommt die Ernte. Sondern er spricht davon, geduldig, permanent zu geben. Er bringt dieses Bild von dem Landwirt und auch er muss sich anpassen an die Zeiten. Wir können es nicht beschleunigen. Der Landwirt, er kann es auch nicht beschleunigen. Er kann das Wachstum nicht beschleunigen. Es gibt dieses Prinzip von Saat und Ernte, was hier greift. Es gibt eine Zeit zu säen und es gibt eine Zeit zu ernten. Und die Zeit dazwischen heißt warten. Heißt geduldig warten. Das Warten macht keinen Spaß. Keiner von uns mag es zu warten. Oder gibt es hier Leute, die irgendwie sagen, Mensch, auf den Bus zu warten, halbe Stunde finde ich richtig cool. Das Warten passt nicht zu uns. Es passt nicht zu unserer Gesellschaft. Jeder Wunsch muss sofort erfüllt werden. Schnelle Ergebnisse fördern und fordern und sehen. Da passt das Warten einfach nicht rein. Aber genau das ist es, was wir brauchen, wenn wir einen gebenden, göttlichen Lebensstil leben wollen und führen wollen. Wenn ich mit meinen Kids einkaufen gehe und sie nicht irgendwie bei mir halte, sondern sie loslaufen lasse, Tut das niemals, auf gar keinen Fall. Werden Sie hundertprozentig mit mindestens zwei Dingen, in jeder Hand eins, ankommen und sagen, Papa, das brauche ich. Jetzt, unbedingt. Das muss ich jetzt haben. Es gibt gar keinen anderen Weg dran vorbei. Wie hätte ich bis hierhin überhaupt leben können? Ich muss dieses Ding jetzt haben. Kennt ihr das? Wir waren früher ganz genauso, wenn du mal deine Eltern fragst. Ich brauche das ganz dringend. Wie oft sagen wir dann, nein, weil es einfach keinen Sinn macht. Nein, man braucht keine komische Schleimquetsche, die, wenn man draufdrückt, irgendwelche Blasen rauswirft, die in andere Farben. Man braucht es nicht zum Leben. Mein Sohn vielleicht schon, ich weiß es nicht. Entweder wir brauchen es einfach nicht oder wir brauchen es jetzt noch nicht. Wir brauchen es einfach jetzt noch nicht. Und dann ist die Ansage, hab Geduld. Du brauchst jetzt die Klamottengröße noch nicht. Du wirst da reinwachsen. So, hab Geduld. Wir können es dann kaufen. Aber oftmals sind wir doch nicht besser als unsere Kinder. Wir bringen ihnen Geduld bei, aber sind oft selber nicht besser. Wir sind oft selber nicht geduldiger. Herr, schenk mir Geduld, aber gleich. Wir denken, wir müssen alles sofort haben. Wie wäre es, wenn wir das anwenden, was wir unseren Kindern beigebracht haben oder beibringen? Es ist nicht gesund, immer alles zu tun, was du jetzt willst und haben möchtest. Beim gebenden Lebensstil geht es um eine Langzeitperspektive. Der gebende Lebensstil, er hat Geduld zu warten. Der zweite Punkt, sei konstant. Ein gebender Lebensstil bedeutet, sei konstant in deinem Geben. Er bringt dieses Beispiel vom Landwirt. Und auch ein Landwirt, er tut jedes Jahr immer wieder das Gleiche. Er sät und er erntet. Und im nächsten Jahr sät er und er erntet. Und inzwischen wartet er. Und im dritten Jahr, was wird er tun? Er wird säen und ernten. Konstant, immer wieder, fortwährend. Und das sind einfach Zeiten, daran muss sich der Bauer halten. Es muss einfach so sein. Er ist abhängig von ihnen. Jahr für Jahr tut der Bauer genau dasselbe. Er sät aus und er erntet. Und davon können wir so viel lernen. Konstanz und Geduldigkeit. Konstant und geduldig zu sein und zu geben. John Maxwell, eine Koryphäe im Bereich von Leiterschaftsliteratur, er hat einmal einen Satz gesagt, eine konstante Strategie, die über einen längeren Zeitraum verfolgt wird, liefert Ergebnisse. Ist jetzt auch nicht sowas unfassbar Tiefgreifendes, aber es ist so wahr. Egal, was du konstant tust, es wird Ergebnisse bringen. Gute oder schlechte, aber es wird Ergebnisse bringen. Lebe konstant und gib konstant. Auch Finanzen, auch finanziell. Gib konstant. Gib dein Zehnten. Das Schöne ist, ich kann das so ganz offen zu euch sagen, weil ich weiß nicht, wie viel, wer, was, wie und warum und wieso und weshalb gibt, weil ich kenne die Zahlen nicht. Deswegen kann ich so frei davon reden, das finde ich gut. Gib konstant deinen Zehnten. Und mir geht es auch nicht um die Summe, sondern mir geht es um den Segen. Mir geht es nicht darum, irgendeine Summe aufrufen zu können oder irgendwie beim Jahresabschluss nächstes Jahr drauf zu gucken und zu sagen, Mensch, ab der Predigt am 4. August, da sind die Zahlen explodiert und nach oben gegangen. Richtig cool, richtig Hammer. Tobi, hast du dann rausgehauen, war gut so. Mir geht es nicht um die Summe, mir geht es um den Segen, den du dir raubst. Mir geht es um den Segen, den du dir raubst, wenn du nicht gibst. Das ist verrückt, oder? Und das klingt irgendwie falsch, aber es klingt gleichzeitig so richtig, weil das ist das, was die Bibel sagt. Wenn wir geben, wenn du 10% deines Einkommens gibst, dich in das Reich Gottes investierst, sagt die Bibel, wird Gott sich in dich investieren, wird Gott dir Segen geben. Und das steht so konträr zu dem, was wir leben und was wir erleben in unserer Gesellschaft. Von Habgier, von Haben, von Horten, ich, mich, meiner, mir, Ellbogengesellschaft. Hey, Gott möchte dich segnen, wenn du gibst. Und Gott verspricht diesen Segen. Und wenn du nicht gibst, raubst du dir diesen Segen. Probier es doch einfach mal aus. Konstant zu geben. Keine Sorge, wir geben nicht gleich nochmal das Körbchen rum. Das ist für heute durch. Aber nimm den Gedanken mal mit und denk darüber nach. Prüf das mal. Rechne das doch auch einfach mal nach. So blöd, wie es jetzt klingt. Einfach mal als praktische Hilfe. Rechne doch mal nach. Was kriegst du monatlich rein und wie viel davon investierst du in Gottes Reich, in seine Gemeinde? Und der dritte Punkt. Zeige Mitgefühl. Vers 11, schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat. Denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voller Mitgefühl. Das ist Gottes Wesenszug. Gott ist barmherzig und Gott ist voller Mitgefühl. Er ist barmherzig und er ist voller Mitgefühl. Ein gebender Lebensstil bedeutet, Mitgefühl zu zeigen, empathisch zu sein. Jesus hat Mitgefühl mit Menschen und wir können nur Mitgefühl haben, wenn wir nicht auf uns schauen, wenn wir nicht egoistisch sind, wenn wir nicht nur, Hauptsache mir geht's gut, Hauptsache ich stehe im Zentrum, Hauptsache ich stehe im Mittelpunkt, sondern es geht darum hinzuschauen, Mitgefühl zu zeigen, hey, wie geht's der Person links und rechts neben dir? Wie geht es deinem Umfeld? Wie geht es Leuten aus deiner Arbeitsstelle? Wie gibt es Menschen, mit denen du unterwegs bist? Und wie kannst du Mitgefühl zeigen, Mitgefühl geben, ganz konkret? Wegschauen von unseren Bedürfnissen und hinschauen auf die Bedürfnisse von anderen, was andere brauchen. Zeig Mitgefühl, konstantes Mitgefühl kann unsere Gesellschaft komplett transformieren und verändern. Bin ich fest von überzeugt. Mutter Teresa hat mal gesagt, ich allein kann die Welt nicht verändern, aber ich kann einen Stein in das Wasser werfen und es wird viele Wellen erzeugen. Ich allein kann die Welt nicht verändern, aber ich kann einen Stein ins Wasser werfen und es wird viele Wellen erzeugen. Sie hat angefangen, das zu geben, das Wenige, was sie hatte. Sie war keine reiche Frau im Sinne von viel Besitz, viel materiellen Dingen. Aber sie hat das, was sie hatte, das Wenige, was sie hat, hat sie gegeben, ihre Begabung und ihr Herz. Und wie viele Menschen wurden durch sie inspiriert und wie viele Menschen wurden durch ihren Dienst gedient. Was für Wellen hat sie geschlagen? Und was hat das mit anderen Menschen gemacht, die wiederum angefangen haben, Steine ins Wasser zu schmeißen und Wellen zu schlagen? Sie ist eine Inspiration für viele Menschen geworden, konstantes Mitgefühl. Und sie sagte auch mal, je mehr du gibst, desto mehr empfängst du. Und wer mit Freude gibt, der gibt am meisten. Wer mit Freude gibt, der gibt am meisten. Es muss nicht viel sein, was du gibst. Mir geht es nicht um Summen, mir geht es nicht um Mengenangaben, sondern mir geht es darum, dass du einfach anfängst, dass du das, was du hast, gibst, dass du mit Freude gibst, dass deine Herzenshaltung passt, dass du nicht geizig und habgierig bist in deinem Herzen, sondern dass du voller Freude und voller Freimut und voller Freigebigkeit konstant geben kannst, das, was du bekommen hast. Deine Zeit, dein Geld, deine Talente, deine Leidenschaft. Gib es und Gott wird es belohnen. Das ist die Verheißung, das ist der Zuspruch, den Gott dir gibt. Gott ist voller Barmherzigkeit und Mitgefühl. Gott sieht auch dich. Wenn du gibst, du wirst nicht vergessen. Es ist mindestens Gott, der dich sieht. Und er ist voller Mitgefühl und voller Barmherzigkeit. So, die drei Punkte nochmal zum Abschluss. Hab Geduld, sei konstant und zeige Mitgefühl. Und fang an, fang einfach mal an, dort, wo du bist, in deinem Umfeld, in deiner Familie, in der Gemeinde. Fang an, das umzusetzen. Wisst ihr, Predigen alleine, Sonntag alleine verändern das nicht. Du kannst es verändern. Du kannst anfangen, Dinge zu verändern in deinem Leben. Amen.